Ja, bin ich da? Ja. Ich habe vor einigen Predigten schon angefangen, eine Vorschau zu machen, dass ich mit einer Predigtreihe anfangen will. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Der ein oder andere, der da war, der weiß es vielleicht noch, aber keine Angst, ich werde alles wiederholen. Ich möchte anfangen mit einer Reihe über das Thema Visionen, Leben mit Visionen. Und das ist für mich ein großes Thema, das mir richtig am Herzen liegt, und ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen begeistern dafür. Visionen, das sind häufig so Kernaussagen von Leuten, von Organisationen, von Gemeinden, von Firmen, die da alle ihre Energie reinstecken und sagen: Das wollen wir, das wollen wir. Ich habe ein kleines Quiz am Anfang für euch mitgebracht, so ein paar Visionen, die ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört habt. Meistens sind die auf Englisch. Ich habe sie auf Deutsch gemacht. Das ist dann manchmal ein bisschen sperrig, aber vielleicht erkennt ihr es trotzdem. Ruft mal einfach rein, ob ihr eine Idee habt, von wem diese Vision sein könnte. Erste Vision: Ein Computer auf jedem Schreibtisch in jedem Zuhause. Bill Gates, Microsoft, aber könnte auch Apple sein, genau. Microsoft, große Vision von Microsoft. Organisiere die Informationen der Welt und mache sie universell zugänglich und nützlich. Google, ja, das ist die Vision. Damit haben die ihren Konzern gebaut. Für jedes Kind eine faire Chance. Bisschen schwieriger. UNICEF. Die Kinderorganisation der Vereinten Nationen, UNICEF. Ändere die Welt, nicht das Klima. Auch ein bisschen schwieriger. Gar nicht schlecht. Greenpeace ist es. Ja? Menschen die Macht geben, Gemeinschaft zu schaffen und die Welt näher zusammenzubringen. Da kann man wieder drauf kommen. Bisschen älter. Facebook. Okay, kundenorientierteste Firma der Welt zu sein. Amazon, das ist der Slogan von Amazon. Okay, Disneyland hat noch. Okay, Visionen. Ich habe in der ersten Predigt zu dem Thema schon mal so angefangen und gesagt, Jesus ist jemand, der geprägt und getrieben war von Visionen. Er hatte eine ganz klare Vision vor Augen, die seine ganzen Entscheidungen, sein Leben, sein Weg, sein Handeln, alles geprägt hat. Seine Vision war: Das Reich Gottes kommt mit mir. Das Reich Gottes ist nahe. Das Reich von Frieden, Freiheit, Liebe, Gerechtigkeit kommt mit mir. Das war seine Vision, und das hat er überall geredet, gepredigt, das hat ihn durch und durch geprägt. Und ich hatte in dieser Predigt, vielleicht war der ein oder andere da, es ging darum, dass Jesus verglichen wird mit dem Adler, der eine Sicht hat wie kein anderer, weil er viel weiter schon guckt, weil er so diese Vision hat. Und wenn Jesus so ein visionär liebender Mensch war und wir als Christen versuchen wollen, ja, ihm ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen, dann heißt das für mich eigentlich, dass ich auch versuchen soll, Visionen für mein Leben zu entwickeln. Denn wenn Jesus das tut und ich will Jesus ähnlicher werden, na, er ist mein Vorbild, mein Beispiel, dann gilt das auch für mich, dass ich versuchen soll, Visionen zu entwickeln. Das hört sich jetzt so riesengroß an, ja, wenn wir diese Visionen gehört haben, Microsoft, und dann haben sie die ganze Welt erobert. Und ja, wenn man so durch Visionen durchgeht, das kann schon Angst machen. Ich brauche eine Vision. Wir als Gemeinde brauchen eine Vision. Ich glaube, man kann es auch herunterbrechen. Es gibt Versionen auf verschiedenen Ebenen. Irgendwie kann ich nicht bedienen. Könnt ihr mal darauf klicken? Ah, da. Es gibt Visionen eigentlich auf verschiedenen Ebenen. Ja? Und das kann man so ein bisschen runterbrechen, dass es nicht so ein großes Ding ist. Wir nennen das vielleicht dann nicht Visionen, sondern im kurzfristigen Bereich würden wir das eher Ziele nennen. Ja, könnt ihr mal weitermachen? Irgendwie klappt mein Ding nicht. Kurzfristig Ziele. Das heißt, was ist das Ziel für die nächsten Monate bei mir? Das könnte zum Beispiel sein: Ich habe mir das Ziel gesteckt, jemanden, der von der Gemeinde weggekommen ist, wieder näher heranzuführen, mit ihm Beziehungen aufzubauen. Das ist mein Ziel für die nächsten Monate. Vision hört sich groß an, ja, aber letztendlich geht es auch um das runterzubrechen in kleinere Einheiten, kurzfristig Ziele sich zu setzen, dann mittelfristig, ja, es könnte mein mittelfristiger, und dann wäre es irgendwie so das Wort Plan oder Zukunftsplan, was will ich in den nächsten 2-3 Jahren tun, als Gemeinde, als Einzelner? Was steht mir so in meinem Plan für die nächsten Jahre? Wir denken zum Beispiel über diesen Kindergarten nebenan nach. Und es könnte sein, dass irgendwer sagt, boah, mein Ziel, so mein mittelfristiges Ziel ist, mein Plan für die nächsten Jahre ist vielleicht, ich möchte helfen, dass dieser Kindergarten neu strukturiert wird und vielleicht in unseren Gemeindebund integriert wird. Wir reden darüber nochmal in Zukunft mehr. Das hat sich schon hier und da rumgesprochen. Wir hatten ja auch schon ein offenes Gemeindeleitungstreffen dazu. Aber das wäre so ein Ziel. Und dann eben die großen langfristigen tatsächlich Lebensvisionen. Da kommt das Wort Vision dann wirklich vor. Meine Vision, was will ich mit meinem Leben wirklich tun? Vielleicht ist es so, ich habe mir überlegt, was ist meine Vision? Und ich habe festgestellt, meine Vision ist, ich möchte Gemeinde und Bund Struktur geben, dass Menschen in der Gemeinde ihre Fähigkeiten, ihre Musik, ihre Seelsorge, ihre Kinderarbeit ordentlich ausüben können und sich nicht um all die organisatorischen Dinge drum kümmern müssen. Das ist meine Vision. Da werde ich meine Zeit, meine Energie, mein Können einsetzen. Nicht nur für unsere Gemeinde, sondern auch für unseren Bund. Und da versuche ich, das reinzustrecken. Und so glaube ich, dass wenn wir jetzt über Visionen reden, in den nächsten Predigten, heute auch schon und in den nächsten Predigen, dann möchte ich, dass ihr immer nicht nur an dieses große Ding denkt, sondern an die Ziele, die man sich setzen kann, kurzfristig, an die mittelfristigen Pläne, die man macht und an wirklich auch die Vision fürs Leben. Jesus ist unser Vorbild da drin, Visionen zu leben. Und ich habe eben gerade in der Bibel, im Nehemia-Buch, eine wahnsinnige Anleitung dafür gefunden, die mich begeistert. Dieses Buch ist eigentlich ein relativ kurzes Buch. Ihr könnt es gerne mal nehmen und mal die ersten Kapitel lesen. Für mich ist das eine Anleitung, wie gehe ich mit Vision um? Und ich möchte in den nächsten Predigten mit euch versuchen zu lernen, was Gott uns in der Bibel durch Nehemia zum Thema sagt. Wie bekomme ich Vision? Wie werde ich mir meiner Vision gewiss? Wie setze ich die um? Wie erhalte ich diese Vision? Was gehört da alles zu? Und ich habe in diesem Nehemia-Buch ganz viele tolle Prinzipien gefunden. Ich glaube, von denen wir lernen können, unser Leben mit Zielen, Plänen und Visionen auszurüsten. Und das möchte ich mit euch durchgehen, so in den nächsten Predigen. Um das zu verstehen, müssen wir jetzt erstmal in der Geschichte so ein bisschen zurückgehen, um die Nehemia-Geschichte eigentlich zu verstehen, was da überhaupt passiert. Denn das ist eine ganz konkrete Geschichte, die auch kann man in den Geschichtsbüchern im Prinzip nachlesen, was da passiert ist. Und zwar geht es darum, Nehemia lebt in einer Zeit, in der es dem Volk Israel ziemlich schlecht ging. Und wie es da hingekommen ist und was dann Nehemia durchgeführt hat, um das zu verbessern, das möchte ich euch kurz so ein bisschen zusammenfassen. Das Volk Israel hat, nachdem Gott es in sein verheißenes Land gebracht hatte, hat so angefangen als Volk zu leben und hatte so seine Schwierigkeiten mit der Umgebung. Viele Völker drumherum waren viel stärker, militärisch besser strukturiert und es kam der große Wunsch, wir brauchen einen König. Ein König, der uns führt, der uns Struktur gibt, der uns leitet und uns stärker macht. Und so wurde im Volk Israel König Saul eingesetzt als der erste König. Und tatsächlich, er schaffte es auch, das Volk zu strukturieren und stärker zu machen. Er hatte so seine Schwächen und Probleme, aber er war ein Mensch. Aber das war so der Beginn, wie Volk Israel als Reich begann zu leben. Danach kam David dann, der das ausbaute, das Königreich. Er baute Jerusalem auf als große Hauptstadt, als Zentrum des Volkes und stärkte weiter das Volk. Dann kam sein Sohn Salomon, der einen großen Tempel dazu baute, um Gott zu verherrlichen, um so ein religiöses Zentrum auch zu haben fürs Volk. Und dann ging es leider langsam bergab mit dem Volk. Denn dann kamen viele verschiedene Könige, die so ihre Schwierigkeiten hatten, die teilweise gottlos waren. Und letztendlich teilte sich das Volk Israel in zwei Völker, ins Nordreich und ins Südreich, in Israel und Juda. Und es ging bergab mit diesem Volk. Und dann wurden sie tatsächlich von größeren Gegnern angegriffen. 722 vor Christus haben dann die Assyrer das Israel zerstört, haben ganz viele Leute in Gefangenschaft mitgenommen, ins Exil mitgenommen, sodass der eine Teil des Reiches eigentlich zerstört war und die Leute weggeführt worden in die Gefangenschaft. Und 658 geschah dann das Gleiche mit dem Juda, mit dem anderen Teil des Reiches, durch die Babylonier, die auch die vernichteten und Jerusalem zerstörten und in die Gefangenschaft führten. Und so zerbrach eigentlich das ganze Volk Israel und verteilte sich und ganz, ganz viele lebten in Gefangenschaft im Exil. Und nach so einigen Jahrzehnten hat dann ein Perserkönig, Kyros, den Israeliten wieder erlaubt, zurückzugehen in ihr Land und wieder dort neu anzufangen. Das haben nicht alle gemacht. Viele haben es gemacht, die sind zurückgegangen, haben versucht, wieder anzufangen. Einige hatten sich schon eingerichtet im Exil und haben dort gelebt, haben gute Stellungen gehabt. Und so ist ein Großteil des Volkes zurückgegangen, ein Großteil ist geblieben. Und in dieser Situation spielt nun die Geschichte von Nehemia. Nehemia war einer von denen, die zurückgeblieben waren. Er hat einen guten Job bekommen. Er hat sein Leben eingerichtet im Exil. Er hat direkt beim König gearbeitet als Mundschenk, als Vertrauter des Königs, hat direkt am Hof gelebt. Er ist nicht zurückgegangen. Aber er bekam eines Tages Besuch von einigen, die nach Jerusalem zurückgegangen sind und fragte sie, hey, wie geht's unserem Volk, wie steht's mit denen? Und er hörte dann, es geht gar nicht gut. Sie leben in Bedrängnis, sie leben in Not, sie werden ständig angegriffen. Es ist eine Katastrophe in Jerusalem und das zerreißt ihn innerlich. Er wird richtig emotional getroffen. Ihn hält es überhaupt nicht mehr. Er weint und fastet und betet und ist total am Boden zerstört. Als er das hört, wie es seinem Volk zu Hause wieder geht. Er betet zu Gott und versucht ihn doch zu überzeugen, doch einzugreifen. Er erinnert ihn an die Verheißungen, die er doch für das Volk Israel ausgesprochen hat. Und er leidet sehr stark daran. Und so nach einigen Monaten erkennt der König das und spricht ihn darauf an. Hey, Nehemia, was ist los? Deine Fröhlichkeit ist weg, deine Begeisterung ist weg. Du siehst depressiv aus. Nehemia kriegt einen richtigen Schreck, denn das war sicherlich nicht sein Job, schlechte Stimmung am Hof zu verbreiten. Für sowas konnte man in der damaligen Zeit schon mal einen Kopf kürzer gemacht werden, wenn so ein König sagt, na, weißt du, du machst hier schlechte Stimmung, hau mal ab oder Kopf kürzer oder so. Nehemia kriegt richtig Angst. Aber er reagiert darauf und sagt, Gott, du hilfst mir, du gibst mir die Kraft. Und tatsächlich, er erklärt dem König seine Probleme mit seinem Volk. Und er bittet ihn konkret um Hilfe. Lass mich nach Jerusalem ziehen und meinem Volk dort helfen. Und gib mir Briefe mit, dass ich da auch offizielle Unterstützung kriege. Und tatsächlich, Gott erweicht das Herz dieses Königs und der schickt ihn nach Jerusalem, gibt ihm sogar Soldaten mit zum Schutz. Und so kommt Nehemia in Jerusalem an und kriegt da direkt Gegenwind von allen möglichen Seiten. Nicht einfach die Situation, aber er macht sich einen konkreten Plan und nimmt sich Leute, denen er vertraut und sucht sich eine Truppe zusammen und baut die Stadtmauer wieder auf und hilft dadurch dem ganzen Volk und richtet Jerusalem wieder auf. So, das ist die Geschichte mal grob zusammengefasst von Nehemia, der jetzt diese große Vision hat, ich will die Stadtmauer in Jerusalem für Gott und mein Volk wieder aufbauen. Und ich möchte jetzt mit euch einfach durchgehen, in den nächsten Predigten heute schon anfangen, Da gibt es ganz viele Prinzipien zu sehen, wie Nehemia nun mit diesem Plan, mit dieser Vision umgegangen ist. Und das Erste, was wir sehen, gleich ganz am Anfang des Buches, zweiter Vers, da steht dann in der Bibel, da bekam ich, Nehemia, Besuch von Hanani, einem meiner Brüder und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem, was ich euch eben erzählt habe. Hier sehen wir das erste Prinzip beim Umgang und der Suche nach Visionen. Augen auf und Ohren auf für die Situation. Nehemia hätte sich voll um sich selbst drehen können. Er hatte einen guten Job, er hatte keine großen Probleme, ihm ging es gut, er hatte Sicherheit in der Burg Susa, in der er lebte, er hatte einen tollen Job, er war ganz sicher da, er hätte sich ganz um sich selbst drehen können. Vielleicht hat er auch so seine kleinen Problemchen gehabt, das weiß man nicht, um die er sich drehen konnte. Aber das, was hier Nehemia kennzeichnet ist, er hat ein offenes Auge und offenes Ohr für die Situation um sich rum. Der hat nicht einfach so gefragt, na, wie geht's denn, wie man so sonntags morgens nach dem Gottesdienst fragt. Das merkt man dann auch aus den späteren Reaktionen von ihm. Sondern das hat ihn wirklich innerlich interessiert. Er wollte wissen, wie die Situation um ihn rum ist. Er hatte ein offenes Auge dafür. Es hat ihn wirklich interessiert. Für mich ist das ein ganz wichtiges Prinzip, wenn wir über Visionen, Ziele, Pläne reden. Man kann da ganz leicht in Druck kommen. Ich brauche jetzt unbedingt ein Ziel oder eine Vision. Nehemia hat gar nicht danach gesucht, eine Vision zu kriegen. Die hat Gott ihm gegeben. Was ich damit sagen will, ist, es geht nicht darum, sich davon Druck zu machen. Und jetzt zu sagen, ich muss jetzt irgendwie mich hinsetzen und meine Vision für mein Leben suchen. Das funktioniert, glaube ich, meistens nicht. Ja? Genauso wie, wenn ihr, ich weiß nicht, guckt ihr Höhle der Löwen manchmal, da gibt es ja so Erfinder, die mit irgendwas kommen. Ich glaube, die wenigsten von denen, die da auftreten, sind welche, die sich haben sich hingesetzt und wollten unbedingt irgendwas erfinden, sondern die hatten ein Problem, haben das beobachtet haben und sind irgendwann plötzlich auf die Lösung gekommen. Und damit haben sie dann ihr Unternehmen gegründet. So geht es Nehemia hier. Er sucht nicht bewusst jetzt nach einer Vision und macht sich da unter Druck und ich brauche doch eine Vision und ich brauche doch ein Ziel, sondern das, was ihn kennzeichnet ist, er hat erst einmal die Augen und die Ohren auf für die Situation um ihn rum. Und dann kann Gott ihm tatsächlich eine Vision geben. Also nicht aus Druck heraus, nicht aus, ich brauche das jetzt, sondern offen sein dafür, für das, die Situation um ihn rum. Und das hat Nehemia hier ausgedrückt. Ich finde es immer wichtig, dass wir auf Jesus gucken, wenn wir so Beispiele uns angucken von Menschen, auch in der Bibel gerade. Und Jesus hat genauso reagiert. Jesus hat immer wieder ein Auge für die Situation um sich herum gehabt. Das hat ihn gekennzeichnet. Wo immer er hinkam, mit wem immer er geredet hat, er hat ein ganz offenes Auge und offene Ohr und offenes Herz für die Situation gehabt. Da lesen wir mal von dieser großen Versammlung, wo 5000 Leute zusammenkommen, um von Jesus zu hören. Und dann sagt Jesus, hey, die werden alle verhungern hier, die haben alle nichts zu essen. Er sieht das, er nimmt diese Situation wahr und er reagiert darauf. Und so sehen wir immer wieder bei Jesus, er hat ein Auge für die Situation und er hat darauf reagiert. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges erstes Prinzip beim Umgang mit Visionen. Wir müssen lernen, uns nicht um uns nur zu drehen, sondern Augen aufzumachen für Situationen um uns herum, so wie Nehemia das hier gemacht hat. Er hat ganz ehrlich, ganz bewusst gefragt, wie ist die Situation des Volkes und Jerusalem im Exil? Und das hat ihm dann die Möglichkeit zu einer Vision eröffnet. Gehen wir noch einen Schritt weiter heute. Ja, einen Schritt weiter gehen wir noch. Das nächste Prinzip, das wir sehen, geht gleich im nächsten Vers weiter. Sie antworteten mir, er hatte ja gefragt, was ist jetzt mit Jerusalem, wie sieht es da aus, wie sieht es mit dem Volk aus? Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Das heißt, ihm wird erstmal berichtet, da ist ein Problem. Das geht nicht gut da. Und dann gehen sie weiter und sagen, die Stadtmauer von Jerusalem liegt doch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Für mich bedeutet das, die haben hier zusammen angefangen, die Situation zu analysieren. Das ist jetzt ein Vers, den wir sehen. In der Bibel wird solche Dinge natürlich zusammengefasst. Man wird nicht das ganze Gespräch von Nehemia mit seinen Freunden da aufschreiben. Aber versetzt euch mal in die Lage. Da sind diese Männer zurückgekommen, haben Nehemia besucht. Wie wird denn das abgelaufen sein? Natürlich, die haben sich erstmal unterhalten, die haben Erinnerungen ausgetauscht. Wie geht's dem? Und kennst du den noch? Und wie seid ihr denn da hingekommen? Und so. Das ist ja ein viel längeres Gespräch. Und unter anderem kam dann eben auch in diesem Gespräch diese Frage, wie geht es dem Volk? Und dann kam diese Sache, ja, da ist Bedrängnis und Not. Das kann ja alles heißen, dass da Erdbeben sind, dass da Hungersnot ist, dass die Leute kein Wasser haben und ich weiß nicht was alles. Was wir dann sehen ist, dass letztendlich hier die Situation analysiert wird. Denn die Männer kommen dazu, ey, eigentlich ist unser Problem ganz deutlich. Unser Problem ist, dass wir keinen Schutz haben um die Stadt. Die Stadtmauer ist kaputt und die Tore sind raus. Das ist unser Problem. Das heißt, was hier passiert ist, Nehemia hat nicht nur ein offenes Auge und offenes Ohr für die Situation, sondern er schaltet auch seinen Verstand ein. Er schaltet seinen Verstand ein und analysiert die Situation mit seinen Freunden zusammen. Was genau ist da los? Was ist der Grund für die Bedrängnis, für die Not? Und sie kommen zu dem Schluss, es ist die Mauer und die Tore, nicht irgendwas anderes. Ja? Das heißt für mich im Prinzip, wenn wir offen sind für Situationen, dann ist es wichtig, dass wir unseren Verstand einschalten und Situationen analysieren. Wir werden heutzutage ständig von allen möglichen Situationen überfahren, durch die Medien, durchs Internet, durchs Fernsehen. Überall gibt es Not, gibt es Berichte. Wir erleben das um uns herum von Menschen und das dringt alles auf uns ein. Und wir können das nicht alles lösen, wir können uns auch nicht um alles kümmern. Und deshalb glaube ich, ist dieses zweite Prinzip wichtig, dass wir unseren Verstand einschalten und die Situation wirklich analysieren und gucken, können wir da überhaupt was tun? Ist das was, wo wir eingreifen können? Ist das etwas, wo wir gefragt sind? Ich möchte auch mal zu Jesus gucken. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, ich glaube, die werde ich in meinem Leben nicht verstehen. Da ist Jesus unterwegs und kommt an diesen Teich Bethesda. Das ist so ein Teich, wo so eine komische Situation ist, immer wenn der sich bewegt und der Erste, der dann da reingeht, der wird geheilt. Und dieser Teich hat nun massenweise Kranke angezogen. Die haben da 5 Hallen gebaut und all diese Kranken warten, dass dieses Wasser sich bewegt und da reinzukommen. Und Jesus kommt zu diesem Teich, sieht diese 5 Hallen voll Kranken und heilt einen Menschen. Ich werde diese Geschichte wirklich nie verstehen, weil in ganz vielen anderen Geschichten bei Jesus hieß es, er heilte alle. Aber hier heilt er den einen. Kann nicht beurteilen, weshalb Jesus das gemacht hat, will ich auch gar nicht. Aber für mich heißt das, auch Jesus hat an einigen Stellen gesagt, das mache ich und das mache ich nicht. Ja? Er hatte da ganz andere Möglichkeiten. Er steckte viel direkter in der Verbindung mit seinem Vater als wir. Aber ich glaube schon, dass wir gefordert sind, auch unseren Verstand einzuschalten und Situationen zu analysieren. Ich will an dieser Stelle einfach für heute erstmal abbrechen. Ich will durch ganz viele solcher Prinzipien noch weiter durchgehen bei Nehemia in den nächsten Predigten. Aber ich hoffe, dass wir versuchen, dies zu sehen. Es lohnt sich, nach Vision zu gucken. Ja? Kurzfristig, was ist die nächsten Monate dran? Mittelfristig, was ist vielleicht die nächsten Jahre dran? Und vielleicht, was will ich wirklich mit meinem Leben, diese große Vision? Aber dass ich nicht unter Druck setzen und sagen, so, das muss ich jetzt heute Nachmittag, setze ich mich hin und suche die raus, sondern angefangen mit diesen Prinzipien und wir werden noch ganz viele andere Prinzipien finden, die uns helfen sollen dabei. Das erste, Augen offen haben für Situationen, die Gott uns zeigt. Das zweite, Situationen analysieren, Verstand einschalten und darüber nachdenken. Vielleicht auch mit anderen darüber reden, so wie Nehemia das getan hat. Und wir werden dann noch, ich glaube, ich habe so 17, 18 von diesen Prinzipien. Also seid gespannt noch, wie es weitergeht.